Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
Die Sportler, die Fans und die High Society, alle stehen am Start. Das Kitzbühel-Wochenende steht vor der Tür. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Mein erster Gast kennt die Streif wie kein anderer. Er war Kitzbühel-Sieger und ist Vermarkter des Hanenkamm-Rennens seit 1997. Hallo, Harti Weirater, der uns aus Kitzbühel zugeschaltet ist.
Hallo.
Herr Weirater, wie oft haben Sie denn in den vergangenen Tagen auf die Wetterprognosen und den Himmel geschaut, auf der Suche nach Schnee?
Oh mein, in den letzten 4 Wochen hunderte Mal, würde ich sagen.
Und sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis oder ich nehme mal an, es schaut alles ganz gut aus und ja, ist angerichtet?
Es ist Wintermärchen jetzt, ist unglaublich. Es schaut wirklich gut aus. Also heute ist das erste Mal, also ein Traum, einfach alles zugeschneit, richtig schön.
Der Wettergott meint es also gut mit den Veranstaltern. Wie ist denn Ihr Gefühl vor dem Hanenkamm-Rennen und vor dem Hanenkamm-Wochenende?
Ja, ein gutes Gefühl. Wir sind sehr froh, dass wir nach 2 Jahren Pandemie wieder ganz normales Rennen haben können mit den Fans und den Gästen aus der ganzen Welt. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf.
Sie haben einmal einen Satz geprägt, der für mich ganz eindrücklich ist. Sie bauen für 3 Tage ein Hotel im Zielstadion. Wird dieser Kitzbühel-Wahnsinn eigentlich irgendwann einmal Normalität?
Ja, ich glaube, das ist halt schon irgendwo notwendig, dass wir da im Zielraum direkt so einen Meeting Point haben, wo sich alle treffen können und wo wir die dann auch da verköstigen können. Das gehört halt schon dazu. Bei einer Top-Sportveranstaltung ist das heute mehr oder weniger Standard.
Das ist der Kids Race Club. Wie hat sich denn das entwickelt, wenn Sie zurückschauen, von den Anfängen bis jetzt nach Corona, wo es wahrscheinlich wieder ganz so ist, wie man es kennt?
Ja, wir haben da ganz klein angefangen. Die Idee war eigentlich und die Vision war immer die, dass man unsere Gäste, die aus der ganzen Welt kommen, dass wir denen da die Möglichkeit geben, sich zu treffen, wo die auch dann verköstigt werden, wo wir auch Veranstaltungen am Abend machen können. Das war so immer die Idee und das hat sich halt über die Jahrzehnte, muss ich jetzt fast sagen, dann langsam entwickelt. Und inzwischen sind wir natürlich, was die Ausmaße anbelangt, von der Menge stehen wir überall an. Jetzt können wir eigentlich nur noch die Qualität verbessern.
Wie viele tausend Menschen werden Sie dann an diesem Wochenende verköstigen und betreuen?
Also wir betreuen da ungefähr 1300 Menschen.
Am Tag?
Genau.
Gibt es da dann extra Wünsche oder wie stellt sich das dar? Ich nehme mal an, Sie haben dann wahrscheinlich nicht einmal Zeit, das Rennen anzuschauen, oder?
Doch, doch. Also das Rennen habe ich immer Zeit, weil ich meine, wegen dem sind wir alle da. Auch unsere Gäste sind wegen dem da und drucken unseren Abfahrern die Damen und unseren Slalomfahrern. Und wie gesagt, ich bin halt immer sehr nervös, dass hoffentlich nichts passiert, weil ich weiß, wie gefährlich der Sport ist. Und darum bin ich eigentlich am meisten an Damen drucken, dass alle heil runterkommen.
Sie haben angesprochen, kommen wir zum Skisport. Das Wichtigste, das im Fokus steht eigentlich. Wo sehen Sie den Skisport 2023 international und vielleicht in Österreich von der Bedeutung her?
Also es ist natürlich, wir sind begrenzt irgendwo, was den Skisport anbelangt. Skisport wird halt nur betrieben da, wo Berge sind oder Schnee. Also wir haben heuer, man würde es nicht glauben, eigentlich super Verhältnisse gehabt. Es ist zwar neben den Schneebändern grün gewesen, aber zum Skifahren ist es sensationell gegangen. Also ich bin ja schon im Dezember da gewesen und habe so das ganze Gebiet einmal abgefahren. Es ist wirklich unglaublich gut gegangen für das Wetter, was wir gehabt haben. Wir haben ja 4 Wochen mehr oder weniger dann warmes Wetter gehabt. Und da muss ich sagen, da haben es alle Skigebiete, also die meisten, sicher einen Top-Job gemacht, wo die Leute einfach den Sport trotzdem genießen haben können. Wie es weitergeht in den nächsten paar Jahrzehnte, das weiß natürlich niemand. Ich hoffe und wünsche mir, dass das noch viele Jahre möglich ist, weil es einfach ein wunderschöner Sport ist. Man ist am Berg oben, die Natur und das ganze Erlebnis ist einfach einzigartig.
Aber die Klimawandeldiskussion und die Folgen daraus, die machen wahrscheinlich auch Sie als Wintersportler durchaus nachdenklich, oder?
Natürlich, das macht jeden nachdenklich, der in dem Metier tätig ist. Wir können nur selber halt auch schauen, so gut es geht, nachhaltig da zu agieren. Und mehr können wir nicht machen. Wir können nur das Beste draus machen.
Fehlen dem internationalen Skisport momentan, jetzt abgesehen von Marco Odermatt, dem Schweizer Superstar, vielleicht die Top-Athleten, die Top-Stars, die Charaktere, damit es wieder sagen wir mal, einer ganz breiten Öffentlichkeit bekannt wird?
Also ich muss sagen, das Duell Kilde-Odermatt, natürlich auch mit Beteiligung von Kirchmeier, find ich einmal schon gut. Und das sind eigentlich alles drei interessante Charaktere, sind gute Typen. Das ist sicher gut. Und im Slalom haben wir eigentlich auch interessante Typen, vor allem jetzt mit den jungen Norweger, die ja auch unsere junges Zielpublikum ansprechen. Fellner sowieso ist ein einzigartiger Typ. Also ich finde, so schlecht schaut es nicht aus.
Schaut vielleicht aus österreichischer Brille manchmal ein bisschen schlechter aus, weil die Erfolge von früher, die Dominanz von früher vielleicht nicht mehr ganz so da ist. Was ist Ihre Einschätzung zu der Situation der österreichischen Skirennläufer, die ja jetzt nicht hinterherfahren, aber nicht unbedingt die Seriensieger stellen?
Ich meine, es hat immer so Wellenbewegungen gegeben. Gerade das Duell mit die Schweizer war immer so. Einmal waren die Österreicher oben auf und nachher wieder die Schweizer. Das geht schon seit Jahrzehnten so. Im Moment, natürlich sind wir in einem Loch, aber was man so hört, sind bei den Jungen, das wird jetzt interessant zu schauen, in St. Anton bei der Junioren-WM, wie es da ausschaut, aber da kommt eigentlich schon immer wieder was daher. Und ich hoffe es halt, dass das in die nächsten paar Jahren sich wieder einpendelt, dass da wieder mehr Junge sich aufdrängen. Und ich meine, der ÖSV und Österreich hat so viele Möglichkeiten und so viele junge Talente, das kann nicht ewig so schlecht dahingehen. Also ich bin optimistisch, dass das in ein paar Jahren wieder ganz anders ausschaut.
Braucht es da vielleicht auch solche Diskussionen, die wir jetzt in der Vergangenheit gehabt haben im Skiverband, um wieder was voranzubringen, um die letzten Prozent vielleicht herauszuholen?
Natürlich, Diskussionen sind immer wichtig und ich glaube, dass da viele Dinge jetzt angeregt werden, was vor allem bis runter in die Skiclubs und in die Landesverbände und der Übergang dann in Weltcup, da bleiben einfach viel zu viele Talente irgendwo hängen und die versickern irgendwo im Niemandsland und da muss einiges verbessert werden, das ist ganz klar.
Sie sind auch Vater einer Skifahrerin. Würden Sie einem Elternteil empfehlen, das Kind zum Skisport zu bringen?
Also, ich muss sagen, wir haben viel mitgezittert mit der Tina, aber natürlich auch viele schöne Erlebnisse gehabt. Es ist nach wie vor ein toller Sport. Ich finde, die Sicherheitsvorkehrungen sind um ein Vielfaches besser geworden, wie es früher war. Aufpassen muss man einfach im Nachwuchsbereich. Da ist sicherlich einiges verbesserungswürdig, was das Material anbelangt und so. Also da muss sicher der Hebel angesetzt werden. Ansonsten, wenn es einmal im Weltcup sind die Sicherheitsmaßnahmen ja ein Vielfaches besser und da passiert im Verhältnis dann eigentlich viel weniger wie unten bei den FIS-Rennen im Europacup.
Da sind Sie zu einer ganz anderen Zeit gefahren. Da waren die Sicherheitsvorkehrungen im Weltcup auch noch nicht so groß. Wenn Sie zurückblicken, war das damals nahe am Wahnsinn, wie Sie gefahren sind?
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, bei uns, die Abgrenzungen waren gefrorene Strohballen. Wenn sie da drauf gehabt hat mit einem Hunderter, ich meine, das kann man sich ausrechnen. Teilweise waren Dinge gar nicht abgesichert. Da hast du können sogar noch in den Wald reinfliegen. Also da ist einfach extrem viel zum Positiven passiert.
Positiv hat sich die Situation rund um Corona auch entwickelt. Ihr Unternehmen WWP ist international unterwegs. Wie hat sich denn die Zeit nach der Pandemie für Sie geschäftlich angelassen, sage ich jetzt mal?
Ja, es hat, ist einfach alles wieder normal und viel einfacher geworden, weil in der ganzen Pandemiezeit, das war Katastrophe, nicht? Bei Sportveranstaltungen, was man da alles berücksichtigen hat müssen und war eigentlich sowieso alles für die Katz. Jetzt im Nachhinein gesehen, hat eigentlich gar nichts gebracht, aber das hat man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
Das heißt, Sie sind sehr froh, dass dieses Mal wieder alles ganz normal ist, oder?
Ja, Gott sei Dank. Also alle sind nur noch froh und freuen sich auf ein wunderbares Skifest.
Letzte Frage, die wahrscheinlich rund ums Hahnenkammrennen immer wieder gestellt wird. Was macht den Reiz von Kitzbühel aus? Was macht Kitzbühel und das Hahnenkammrennen, speziell die Abfahrt, so besonders?
Ich meine, da spielen viele Dinge eine Rolle. Das ist die Historie natürlich. Das fängt von Toni Seilers Zeiten an und zieht sie bis jetzt mit den österreichischen Heroes, aber auch international, was da schon alles passiert ist, welche Dramen das es da gegeben hat und wie knapp oft Entscheidungen gefallen sind. Und die Einzigartigkeit, dass man da in der Stadt, in Kitzbühel, fast mitten in der Stadt den Zielraum hat, und die Leute sehen den Läufer ganz klein auf der Mausefalle, wie er dann immer größer wird, Schrägfahrt, Zielschuss, Zielsprung. Das ist einfach, das ist unbeschreiblich. Das gibt's eben nur einmal.
Worauf freuen Sie sich an so einem Wochenende am allermeisten?
Am allermeisten freue ich mich, wenn die zweite Abfahrt unfallfrei oder zumindest, ich meine, Stürze wird es immer geben, aber dass keine großen Verletzungen passieren. Das ist für mich immer das Wichtigste.
Herr Weirater, das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die kommenden Tage in Kitzbühel.
Danke vielmals. Alles Gute.
Das Fasnachtsfieber in Tirol grassiert wie immer und eines der Hochburgen ist Nassereit im Tiroler Oberland. Bei mir im Studio ist jetzt Ludwig Gruber vom Fasnachtskomitee. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Herr Gruber, wie groß ist das Fasnachtsfieber aktuell in Nassereit, speziell unter den Fasnachtern?
Sagen wir so, mit dem Begriff Fieber ist jetzt nach Covid ein bisschen schwierig umzugehen, aber es gibt tatsächlich Situationen, in denen das Blut die Richtung ändert. Und entsprechend groß ist die Aufregung natürlich im Dorf, wenn es jetzt losgeht mit die Schneller, mit den ganzen Veranstaltungen, die wir haben und wenn man die leidenschaftlichen, die Jugendlichen sieht, die zum Teil die Fasnacht das erste Mal sehen heuer.
Wenn Sie jetzt jemand die Fasnacht erklären müssen in Nassereit, was sind denn die Besonderheiten, was zeichnet die Nassereiter Fasnacht aus?
Die alpinen Fasnachten haben typischerweise Gewänder, die vor allem aus Loden, aus Leinen und aus Leder bestehen. Da ist die Nassereiter Fasnacht ganz andere, mit einer ganz anderen Kultur entwickelt worden. Wir haben bunte Gewänder, viel mit Seide, andere temperamentvolle Abläufe und was die Nassereiter Fasnacht auch noch besonders macht, sind die traditionellen Laufen von guten Künstlern.
Wenn Sie einen Tipp geben, welchen Besuchern, die neu zu Ihnen kommen, was würden Sie denen raten? Wie sollen sie sich verhalten am Sonntag, dem Fasnachtssonntag?
Ja, am Fasnachtssonntag, das ist dann unser Haupttag in der Fasnacht, am 12.02. Da beginnt die Fasnacht sehr früh, schon um 8 Uhr in der Früh mit dem Umschlagen. Das wird dann von der Nacht noch mitgenommen, wenn man so möchte, aber schon maskiert in den richtigen Verkleidungen. Dann kommt der Prinz Karneval und um 10 Uhr wahrscheinlich gehen die Aufzüge los, also unten am unteren Dorfbereich vom Kranewitterplatz oder Maibrunnen, wie wir sagen, ziehen die Masken rauf zum Buschplatz. Da sind dann alle bis 12 Uhr oben und mit dem 12-Schlagen geht es dann am Buschplatz los, offiziell, und die ersten Masken stürmen aus dem Hotel Busch.
Was fasziniert Sie ganz persönlich eigentlich an der Fasnacht? Wie lange sind Sie da schon dabei?
Als erstes bin ich Zwergel gegangen, wie die meisten. Da war ich noch in der Volksschule und seither bin ich aber dann immer als Sackner und als Hursler gegangen. Das Beeindruckende an der Fasnacht ist einerseits jetzt das Dorfleben, die Geselligkeit, Wir haben einige Veranstaltungen, die vor dem Sonntag der Fasnacht schon stattfinden. Also das beginnt mit dem Ausrufen am 6. Jänner. Geht dann zwei Tage später, war dann dieses Jahr am 8. Jänner das Fasnachtssuchen. Jetzt dann kommt das Schallerprobieren und dazwischen drin treffen sich eigentlich immer wieder Fasnachtler und Maschkere-Gruppe und da ist im Dorf ein Riesenzusammenhalt. Das ist schon mal der gesellige Teil, der unser Dorf auch in der Zeit wieder fest zusammenbringt. Da kommen viel wieder nach Nassreit zurück, die sonst gar nicht in Nassreit wohnen. Mhm. Das ist schön, die wieder da haben. Und für mich als Maschke oder als Laufer, wenn ich selber gehe, ist das beeindruckend natürlich, in der Rolle jeweils zu sein. Der Rusler, wo jetzt da die Laufe mitgebracht haben, weil die in Nassreit einzigartig ist, also schwarze Laufe mit einer eigenen Rolle und eigenen Funktion. Das ist eine ruhige Laufe, die eher umeinander schleicht. Mhm. Und das ist schön, das zu erleben, in der Rolle zu sein. Oder dann die feurige, die temperamentvolle Laufe des Sackners. Da geht es rund, da rührt sich was.
Mhm. Das heißt aber, das Gemeinschaftsgefühl, das Dorfgemeinschaft lebt da natürlich schon ganz groß mit.
Also wir sind ein Dorf mit 2200 Einwohnern. Das heißt, die Hälfte ungefähr sind Manderleit. Und davon sind fast alle in irgendeiner Form in die Fasnacht involviert als Maschke. Da müssen wir schauen, dass wir unsere Rollen auch entsprechend erfüllen. Und auf der anderen Seite sind wir dankbar unseren Frauen, die genauso involviert sind in die Fasnacht, weil die ja die schöne Gewänder machen oder eben auch zum Beispiel tolle Laufen schnitzen.
Sie haben es gerade angesprochen, Frauen dürfen bei den Oberländer Fasnachten nicht mit beim Umzug gehen, sind aber im Hintergrund immer sehr aktiv. Glauben Sie, dass das in den nächsten 30, 40 Jahren noch so bleiben wird?
Mei, wenn es in 30, 40 Jahren überhaupt nur Geschlechter geben sollte, kann man uns vielleicht darauf einigen, dass es auch Männerinnen geben wird. Aber sollte es so bleiben, wie es jetzt ist, nachher bleiben wir bei der Rollenverteilung. Die hat sich bewährt.
Das Schellerlaufen ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Wie schwer ist es, einen Spagat zwischen Tradition zu nehmen und den festgelegten, sage ich jetzt mal, Regeln und gleichzeitig das in eine Zeit zu bringen, die 2023 ist, wo sehr vieles digital stattfindet. Welche Entwicklung macht da ein Komitee wie Ihres?
Also das immaterielle Kulturerbe der UNESCO ist in erster Linie mal eine große Auszeichnung und eine Verpflichtung. Das heißt jetzt für uns, den traditionellen Kern zu bewahren, die übertragenen, über althergebrachten Riten auch wieder sicherzustellen und dir auch den Jungen beizubringen, dass jeder die Rolle so machen kann, so übernehmen kann, wie sie in dieser Struktur, in dieser traditionellen Struktur vorgesehen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, da seien wir, glaube ich, als Komitee in einer Moderatorenrolle. Es geht selbstverständlich darum, dass man alte Traditionen auch in Ansätzen überall dort modernisiert, wo es angebracht ist, ohne die Authentizität zu verlieren, aber auch dafür zu sorgen, dass es ein lebendiger Brauch bleibt.
Sie haben schon angesprochen, es sind insgesamt sehr viele Termine für die Fasnachter, die dann wahrscheinlich öfter irgendwo engagiert sind, als zu Hause sind. Kann man das ungefähr an Terminen festmachen? Wie viel sind das bis zum großen Umzug am 12. Februar?
Also das ist je nachdem, wo man sich engagiert als Nassreiter. Es gibt Wagenbauer, die sind seit Oktober aktiv und treffen sich ein, zwei, dreimal in der Woche.
Streng geheim aber?
Streng geheim natürlich, unter Hüllen wird das Ganze gemacht. Es gibt den Bereich der Schirnen, also der Schirnezug, Roller, Kehrer, Scheller, Kiebelmeier, Spritzer. Da ist es so, dass gestern die erste offizielle Probe war, nachdem jeder sich wahrscheinlich schon mit seiner eigenen Fitness beschäftigt hat und im Training steckt. Dann gibt's natürlich im Hintergrund wahrscheinlich auch noch die Notwendigkeit, Bänder neu zu nähen oder auch zu verbessern. Wir beim Komitee, da haben wir nur gemerkt, wir haben jetzt nur 30 Termine.
Das ist ja recht sportlich, muss man sagen.
Genau.
Letzte Frage vielleicht noch. Was wünscht sich das Fasnachtskomitee für die Fasnachtszeit und natürlich dann für den großen Umzug am 12. Februar?
Ja, in erster Linie natürlich, dass es eine schöne, eine unfallfreie Fasnacht wird. Ich wünsche mir, dass unsere Fasnachtler ein schönes Erlebnis haben, dass es begeisternd ist für alle, die aktiv mitgehen. Und natürlich wünschen wir auch, dass die Zuschauer ein Erlebnis haben, einen schönen Tag, einen Tag, der sie begeistert. Letztlich lebt die Fasnacht, wenn sich möglichst viele Leute damit identifizieren.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Gruber. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für die Fasnacht.
Sehr gern. Auto bitte.
Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.